Und so geht's ja also los, die Big Show 602 mit einer überragenden Runde. Wir sind, glaube ich, in dieser Konstellation sogar schon mal zusammengesessen, auf verschiedene Erdteile verteilt. Das ist zum einen in Graz, glaube ich, Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin.
Guten Morgen.
Dann, ich vermute, in Köln, Thomas Wagner. Guten Morgen, Thomas.
Richtige Vermutung. Schönen guten Morgen in die Runde.
Und immerhin drei Münchner, also mit mir, zugereist. Götzi, du bist auch zugereister Münchner. Aber Markus Götzi in München. Servus, Götzi.
So ist es. Grüß euch.
Und Toni Tomic. Servus, Toni.
Hallo, grüße euch.
Also ich mache jetzt mal den Götz. Wenn Markus Götz nämlich ein besonders spannendes Spiel kommentiert, dann steht er auf. Das habe ich gesehen damals. Das einzige Spiel, wo ich Götzi live kommentieren gesehen habe, das war Final Four. Götzi, kannst du dich erinnern, als die Füchse gewonnen haben in Hamburg? Welches Jahr war das? 2017? 18?
Also deine Einleitung habe ich jetzt nicht vollumfänglich.
Nein, es ist wurscht. Ich stehe auf. Ich stehe auf, weil du manchmal auch im Stehen kommentierst.
Ach so.
Ja. Sondern pass auf. Ich kriege. Pardon. Ich bekomme vor ein paar Tagen eine Sprachnachricht von Thomas Wagner. Und darin sagt mir Thomas Wagner, Götzi, die Frage geht nicht an dich, aber hör bitte aufmerksam zu. Darin sagt Thomas Wagner zu mir, Jens, hörst du eigentlich meinen Podcast? Du musst unbedingt meinen Podcast hören. Was mache ich als treuer Soldat, als Diener, als Fan, als Apostel von Thomas Wagner? Ich höre mir sofort seinen Podcast an. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, nach weniger als 10 Sekunden höre ich folgenden Satz, und der ist aber nicht an mich gerichtet. Du bist der beste Producer der Welt. Und ich denke mir, welche unterschwellige Botschaft möchte mir Thomas Wagner damit überbringen? Thomas, kannst du dich erklären? Oder die Welt ist für mich zusammengebrochen, dass du das nicht mir gesagt hast, sondern Mike Kleiss.
Das kann ich relativ kurz sagen. Ich habe dich nur aufgefordert, den Podcast zu hören, weil wir vorher über ein Thema diskutiert hatten, das ich da lang und breit ausgelassen habe. Zum Zweiten hatte Mike Kleiss an dem Tag Geburtstag. Ich habe ihm ein Ständchen gesungen und er ist mein bester Podcast-Producer, weil ich mit ihm einen wöchentlichen rausgebe, während du der Urahn bist, der Mann aus dem Neandertal, der dieses Medium überhaupt erfunden hat. Dir gehört all das Große, die ganzen Nobelpreise, aber du bist kein regelmäßiger Podcast-Producer, du machst etwas ganz Besonderes, du machst Sportradio 360.
Es ist lieb, dass du das sagst.
Aber Jens, was wolltest du eigentlich von mir?
Nein, gar nichts. Von dir wollte ich nur, dass du bestätigst, ich stehe hier und ich kann mich nicht erinnern, als wann dieses Final Four in Hamburg war, wo die Füchse gewonnen haben.
Ach, da warst du mit dabei.
Da war ich mit dabei.
Das war 2014.
14 schon, Wahnsinn.
Nicht nur dort bin ich gestanden beim Kommentieren.
Naja, gut. In diesem Podcast spricht Thomas Wagner aber auch ein Thema an und da würde ich den Martin jetzt gerne fragen. Und zwar, es ist die leidige Max-Eberl-Geschichte. Martin, wenn ich irgendjemand zum Interview anfrage für Tennisnet oder für sonst irgendjemand oder auch für Sportradio 360, ist die erste Frage ja immer, naja, worüber wollen Sie sprechen? Wenn du jetzt zum Beispiel Herbert Prohaska einladen würdest, was ein bisschen schwierig ist, weil er für den ORF-Experte ist, aber für die Talksendung bei Sky, und du würdest ihm sagen, naja, Herbert, wir würden gerne über die WM 78 sprechen, dann wird der Prohaska vielleicht sagen, interessiert mich nicht, ist schon alles gesagt. Ist es legitim von Max Eberl zu sagen, nee, darüber möge ich nicht mehr reden?
Also Herbert Prohaska war übrigens schon einmal in meiner Talksendung, aber es stimmt, die erste Frage war, worüber geht's? Und dann ging es um einen runden Geburtstag von Hans Krankl und dann war er dabei.
Da ist er dort gekommen, obwohl sich die nicht so lieb hatten früher mal.
Nein, aber die Kollegen vom anderen Sender haben dafür den Hans Krankl dann einmal bekommen. Also es ist ja alles ganz einfach. Was ich sagen wollte, ja, das ist natürlich eine interessante Geschichte, dass jemand, aber das ist ja nichts Neues in der Politik und überall, dass jemand schon gerne hätte, welche Fragen, welche Themen besprochen werden. Man kann es wahrscheinlich eleganter lösen, wenn man nicht kommen möchte. So ist es natürlich mit einem Beigeschmack, wo man sagen kann, ist eigentlich in unseren Breiten nicht üblich. Sehr unglücklich, wie vieles in dieser Causa, möchte ich mal sagen.
Ja, Thomas, ich gebe dann, Toni, ich habe dich nicht vergessen, dass du da bist, aber Thomas, wie ist denn da deine Meinung dazu? Ist es legitim, dass Max Eberl sagt, er möchte über die Gladbacher Geschichte nicht mehr reden?
Ja, also es ist natürlich albern, eine Einladung anzunehmen und dann zu denken, dass über dieses Thema nicht gesprochen wird. Hm. Ich bin bei Martin, das ist ganz vieles ganz unglücklich in dieser Causa gelaufen, wobei ich das in dem Falle sogar verstehen kann. Denn er hat so viele unglückliche Auftritte gehabt, auch rund um das Spiel gegen Mönchengladbach. Ich hätte mir total gewünscht, dass er da mal hin sich gesetzt hätte und hätte gesagt, so, ein Jahr später muss ich mal sagen, dass Gladbach ein ganz großer Teil meines Lebens war. Ein hervorragender, ein toller Fußballverein mit ganz vielen tollen Menschen. Und ich verstehe die Emotionen, die Enttäuschungen, dass ich nicht zurückgekehrt bin, sondern zu dem Konkurrenten, den ich früher selber auch angezählt habe, gegangen bin. Aber ich möchte es jetzt auch ruhen lassen und möchte mal sagen, wie dankbar ich bin. Stattdessen jedes Mal, Leipzig hat genauso viel Tradition. Und also da ist so viel Mist erzählt worden in der ganzen Causa. Und ich habe es ja auch gesagt, und ich sage es jetzt auch das letzte Mal, die Leute in Gladbach sind ja gar nicht sauer darüber. Also es sind viele verwundert, warum Leipzig. Aber wenn der Verein Borussia Mönchengladbach so verständnisvoll mit der persönlichen Situation und Erkrankung von Max Eberl umgegangen ist, der vorher auch immer schon frei im Spielbetrieb bekommen hat, und dann die Frage zu stellen, warum kehrt er eigentlich nicht zu seinem Arbeitsplatz zurück nach Gladbach und geht nach Leipzig, wo zum Zeitpunkt der Erkrankung in der PK auch schon Kontakt bestand. Da verstehe ich jeden in Gladbach, der sauer ist. Und für den speziellen Fall verstehe ich aber auch, dass er da gesagt hat, es war jetzt genug gesagt und es waren genug an unglücklichen Auftritten. Und das empfinde ich dann auch nicht als Pressezensur.
Gut. Dann machen wir hier einen Haken dran. Gestern, Toni, kam die Nachricht. Ich wusste gar nicht, dass er überhaupt noch aktiv ist, aber ich denke doch, dass wir vielleicht zwei, drei Worte über Mesut Özil verlieren dürfen und müssen, möchte ich fast sagen. Einer meiner lieblingsdeutschen Fußballer, übers letzte Jahrzehnt. Ich habe ihm immer gerne zugeschaut, Toni. Was ist denn die Legacy von Mesut Özil?
Ja, ich muss ja jetzt erstmal dazu sagen, dass ich neulich bei einer Premier League Production zugeschaltet war, worum es, also das Thema war, wer war der größte deutsche Fußballer in der Premier League?
Oh.
Und da ist tatsächlich natürlich, ja, also es ging zwischen...
Didi Hamann gefallen.
Stark, Martin, stark.
Didi Hamann war auch dabei. Aber es sind einige Namen natürlich gefallen und da hat man sich natürlich jetzt nicht gestritten, aber man hat gefachsimpelt, wer denn der Größte gewesen sei. Und ich habe immer gesagt, also für mich ehrlich gesagt, wahrscheinlich, weil es noch ein bisschen meine Generation war, noch am ehesten für mich Michael Ballack, der den größten Eindruck hinterlassen hat in der Premier League. Wobei man muss jetzt wirklich, und da haben mich die Kollegen dann überzeugt, von der jüngeren Generation hat Mesut Özil alles abgeräumt. So, also die lagen ihm zu Füßen und vielleicht auch deswegen, weil er halt einfach etwas Besonderes hatte. Er hat jetzt nie große Titel mit Arsenal gewonnen. Also ich spreche jetzt nur über die Arsenal-Zeit. Würde dann natürlich auch zurückkommen dann auf Bremen und auf Real Madrid. Aber so wie er den Fußball zelebriert hat, diese Art schlampiges Genie und trotzdem immer etwas Besonderes zu haben in seinem Spiel, davon waren die Engländer unglaublich fasziniert. Und deswegen haben sie ihn dann auch an 1 gewählt. Er hat ja natürlich durch den Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 und durch seine Zeit bei Real Madrid enorm an Prestige gewonnen. Und wenn man sich jetzt seine Vita anschaut, ne, er hat mit Bremen war er ja der Torschütze im Finale vom DFB-Pokal, ich glaube es war 2010 oder 2009, einer von den beiden. Ja, also man muss, glaube ich, nicht darüber diskutieren, über die Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat, denn das war keine alltägliche Art und Weise. Dass er hätte vielleicht noch ein bisschen mehr aus seiner Fußball-Vita herausziehen können, ja, okay, aber nur marginal, ehrlich gesagt, denn ich finde schon, dass er vieles erreicht hat. Gut, die Zeit damals bei Real Madrid war halt dadurch geprägt, dass Barcelona so stark war. Und bei Arsenal, das war halt, ja, das war, glaube ich, dessen geschuldet, dass halt Wenger diesen Fußball spielen lassen hat, der jetzt nicht ganz so zielstrebig war, um Titel zu holen. Aber prinzipiell muss man natürlich sagen, dass Mesut Özil eine hervorragende Karriere hingelegt hat.
War, wer auch immer diese Frage beantworten möchte, nicht du, Martin, für dich habe ich da eine andere Frage, aber Götze oder Thomas, war diese 14er-Mannschaft, war Özil da genau das perfekte 11. Puzzleteil, das da reingepasst hat, mit der Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat?
Also wenn ich gerade nur anfangen darf, ich finde 14 war er schon nicht mehr so stark wie 10. Mhm. 10 war er sehr, sehr stark. Mhm. Er hat eine Art Fußballspielen gehabt, die nicht typisch deutsch ist, das stimmt. Ich habe selten einen Spieler mit einer besseren Ballbehandlung und mit der Ruhe am Ball gesehen. Aber es ist ja auch immer so interessant, wenn du am Ende einer Karriere dann, wenn auch gestern, Marco Reus hat gestern geschrieben, einer der Besten, mit denen ich je gekickt habe, Ronaldo war ein Fan von ihm, Ich finde, ein wunderbarer Fußballer, der sich leider neben dem Platz sehr oft vertribbelt hat und der trotz allem, und das darf man dann trotzdem auch sagen, wenn jemand so begnadet ist, für mich aus seiner Karriere eben nicht das Optimum rausgeholt hat. Was mich gestört hat für einen ganz großen Spieler, wenn es nicht gelaufen ist, hast du ihn nicht gesehen. Wenn es gelaufen ist und er hat diesen Spielstil von Löw, diese Begeisterung 2010, die hat er absolut mit reingebracht. 2012 war schon ein bisschen weniger, 2014 eher so ein normaler Spieler. Und bei Real, klar, sie haben mit 100 Punkten noch die Meisterschaft gewonnen. Toni hat richtig gesagt, Barcelona war zu stark. Aber auch bei Arsenal hast du ihn oft nicht gesehen. Und dann der Schluss seiner Karriere. Also ein Spieler, der an guten Tagen Weltklasse war, der auch seine Verdienste hat, der Weltmeister ist, aber der meiner Meinung nach trotzdem zu wenig rausgeholt hat und seine Irrungen und Wirrungen angefangen von dem Bild und seiner Nähe zu Erdogan stören mich heute noch.
Götze?
Thomas hat ja schon sehr viel ausgeführt. Ich will da jetzt echt nicht mehr zur großen Runde ausholen. Er war ein sehr streitbarer Spieler, im Grunde durch seine ganze Karriere. Er war außergewöhnlich auf unterschiedlichen Ebenen und er gehörte zu den Spielern, die man entweder extrem positiv sehen konnte, die man aber auch, wo es aber auch genug Grundlage zur Kritik gab. Also er war schon, ich versuche es so runterzubrechen, ich will da jetzt echt nicht mehr in die Details gehen, ist schon ganz viel gesagt worden, er war wirklich ein herausragender Kicker. Da gibt es keine Zweifel. Ich war aber persönlich, ehrlich gesagt, hat er mich nicht so richtig abgeholt. Ich war nie ein wirklicher Fan von ihm. Das ist jetzt eine ganz subjektive Empfindung, aber ich habe natürlich sein fußballerisches Genie gerade so mit meinen Möglichkeiten noch erkannt.
Mit deinen Möglichkeiten. Martin, jetzt hatten wir vor der WM ja drüber gesprochen, über die deutsche Fußballnationalmannschaft, und ich zitiere dich nicht wörtlich, aber sinngemäß, wo du gesagt hast, dass man in Deutschland halt manchmal dazu neigt, Fußballspieler ein bisschen besser zu bewerten, als das international der Fall ist. Stimmst du in die Lobeshymnen über den Fußballer Mesut Özil mit ein, oder hast du da auch eine klein wenig andere Meinung?
Achso, nein, das sehe ich generell, habe ich aber jetzt nicht an Özil irgendwie festgemacht.
Nein, wir hatten damals, glaube ich, über genau, Kimmich, glaube ich, gesprochen.
Generell.
Also Kimmich zum Beispiel.
Ja, generell, ja, Kimmich, Neuer und so weiter und so fort. Aber das sehe ich an Özil, ist eigentlich jetzt alles gesagt, man sehe ich an Özil jetzt nicht. Ich glaube, da gibt es viele Spieler, die hervorragend sind und dann vielleicht die Kritik an diesen Spielern geäußert wird, wo für ihre Nation oder für ihr Land auch noch mehr möglich gewesen wäre. Fällt mir sofort auch De Bruyne ein für Belgien oder so weiter. Also ich glaube, wir alle würden ganz gern tauschen mit so einer Karriere. Also jetzt rein Sport.
Aber du hast doch so eine Karriere als Fernsehmoderator.
Ja, danke. Grüße nach Köln.
Martin, was?
Götzi ist der Handballgott. Also da sind doch genug Özils hier drin.
Ja, das ja. Und man muss natürlich sagen, dass Martin ja wirklich nur ganz, ganz knapp vorbeigeschrammt ist. Als Junge hat er einfach irgendwann mal eine falsche Entscheidung getroffen, ist zum falschen Grazer Verein gegangen, sonst wäre eine unfassbar große Karriere möglich gewesen für den Martin, spielerisch. Aber gut.
Du hast das hervorragend zusammengefasst.
Ja, das ist wahr. So, jetzt hat, ich weiß nicht, Viktor Worms, wem sagt Viktor Worms? Thomas, sagt dir Viktor Worms noch was?
Ja, natürlich.
Der war ein Moderator.
Ich bitte dich. Ja, okay. Ein ganz, ganz großer Moderator, wenn ich hier nur Großen um mich habe.
Ja, also Viktor Worms war auch mal faktisch war er sogar mein Chef, wenn man auf die Sachlage damals geschaut hat bei Deutsche Media, und ich hatte nie den Eindruck, dass sich der Viktor so wahnsinnig für Fußball interessiert. Sehe jetzt aber auf Facebook, Thomas, dass er postet, dass das deutsche Nationalteam ist kein Versuchslabor, wieder sinngemäß, hat er nicht wörtlich geschrieben, aber es ist kein Versuchslabor, es sollten die Besten spielen und nicht die Leute, die Hansi Flick jetzt, also viele der Leute, die Hansi Flick jetzt eingeladen hat und die er einfach mal ausprobieren möchte. Wie stehst du zu diesem Thema als jemand, der gesehen hat, dass zum Beispiel jemand wie Schweinsteiger keine Freundschaftsspiele mehr bestritten hat? Zum Beispiel Mehmet Scholl hat auch keine Freundschaftsspiele bestritten, der war dann dafür immer verletzt bei den großen Turnieren. Wie stehst du zum aktuellen Kader des DFB?
Also erstens mal bin ich ja deshalb auch ein Freund der Nations League, weil ich diese Spiele viel interessanter als diese Freundschaftsspiele finde. Das ist das Erste. Zum Zweiten finde ich es völlig legitim zu versuchen, etwas auszuprobieren, wenn du jetzt auch keinen Pflichtspieldruck hast. Und ich finde es auch gut, dass du versuchst, Hierarchien aufzubrechen. Weil ich glaube, wenn ein Thomas Müller einfach in der Kabine sitzt, der nimmt sehr viel Raum einfach ein. Das kann ich alles nachvollziehen. Drei Dinge stören mich dabei. Das erste ist, dann würde ich das gerne auch fürs Tor sehen. Und ich finde, nach drei schlechten Turnieren und keiner guten Performance als Kapitän müsste Neuer jetzt ganz einfach, dürfte kein Thema mehr für die Nationalmannschaft sein. Das ist das Erste. Zum Zweiten vermisse ich dann Spieler da, die ich auch mal ausprobiere, die so eine Mentalität wie Kampf oder Drecksau haben. Sei es ein Arnold, sei es ein Andrich. Ich glaube, die passen nicht ganz zu diesen Spielerportfolios, von denen ja gesprochen wird, die entworfen werden. Und drittens muss ich sagen, wird es trotz allem dann ad absurdum geführt. Also wenn ein Wagnumann, der schon bei uns nicht richtig abgeliefert hat und der beim VfB nicht abliefert, der steht, wie hat der Kollege Köstner gesagt, vielleicht in der Bundesliga auf Position 146. Also wenn das für die Nationalmannschaft ausreicht, das ist nicht mein Verständnis von der Nationalmannschaft. Das muss ich schon ganz klar sagen.
Das war jetzt ein Trigger für Götze oder für Toni?
Ja, das war, was heißt ein Trigger? Aber also das kann mir wirklich kein Mensch erklären. Der sitzt beim VfB, beim Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga sitzt er auf der Bank. Wie er auf die Idee kommt, das erschließt sich mir einfach nicht. Und sonst hat Tom, das finde ich sehr, sehr gut zusammengefasst. Es ist absolut legitim, in diesen Spielen nochmal was auszuprobieren. Aber ich meine, die Schlagrichtung, die er jetzt vorgibt mit diesem Kader, die sehe ich genauso wie Tom. Und diese Elemente kann ich da auch nicht erkennen. Und ich hätte mir das genauso gewünscht wie er.
Gut, machen wir hier eine kurze Pause und dann sprechen wir über die glorreichen Österreicher, über die glorreichen Engländer und vielleicht auch über die noch glorreicheren Kroaten.